Deutschlandfunk Nova. Update mit Jenny Gärtner.
Jeder dritte junge Mann findet Gewalt gegen Frauen okay. Das ist auf jeden Fall das Ergebnis einer Befragung. Vielleicht habt ihr das so auch mitbekommen und wart genauso schockiert wie ich. Gestern gelesen, viele Medien haben das so vermeldet.
Keiner will ein wichtiges Thema verpassen. Dann machen das auf einmal andere Medien, größere Medien. Da kann es so einen Reflex dann geben, XY jetzt auch, und dann ziehen wir nach.
Das sagt meine Kollegin Katrin Kühn, wie aussagekräftig das Ganze ist. Wir lassen uns das gleich mal einordnen. Und es kann sein, dass ihr das hier in den nächsten zwei Wochen häufiger mal hört. Kampfjets, die über euch fliegen. Täglich sind zwischen 40 und 80 von denen unterwegs aus Übungszwecken. Was da genau geübt wird, wozu überhaupt, all das besprechen wir. Außerdem gucken wir uns an, warum unsere Hirne manchmal Zusammenhänge erstellen, wo eigentlich keine sind. Und wir wollen darüber reden, warum es gut ist, wenn Männer auch mal über ihre Gefühle sprechen. Das und mehr sind unsere Themen heute im Update-Podcast am Montag, 12.06. Auf geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Kann sein, dass es in den nächsten zwei Wochen mal so klingt über unseren Köpfen. Denn heute hat sie begonnen, die große internationale Luftwaffenübung Air Defender 2023. Jahrelang wurde sie geplant. Tausende Soldatinnen und Soldaten aus 25 Nationen machen damit, überwiegend aus NATO-Staaten. Die Leitung dazu hat die Bundeswehr. Das heißt, Luftwaffenübung, das Wort macht es irgendwie klar. Flugzeuge müssen starten, fliegen, landen, das Ganze wird geübt. Deshalb gab es auch vorher die Befürchtung, das Ganze könnte zu einem großen Flugchaos in Deutschland führen. Aglaya Dane aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten, wie lief denn der erste Tag?
Relativ unspektakulär. Also ein großes Chaos hat es bisher nicht gegeben, nur leichte Beeinträchtigungen. Am Flughafen Hamburg zum Beispiel, da gab es nach Angaben des Betreibers einige Verspätungen aufgrund eben der Übungen. Aber an anderen Flughäfen wie Frankfurt, Berlin oder Köln-Bonn, da lief alles nach Plan. Man muss aber sagen, es ist ja auch erst der erste Tag, da kommt ja noch was.
Richtig, es soll insgesamt zwei Wochen lang geübt werden, bis Ende nächster Woche. Was genau wird denn geprobt?
Ein ausgedachter Angriff aus dem Osten und dann, wie die NATO und die anderen Staaten, die da mitmachen, den europäischen Luftraum verteidigen. Das ist ein hypothetisches Szenario, aber es fühlt sich natürlich angesichts der russischen Aggression in der Ukraine für viele von uns jetzt nicht mehr so komplett aus der Luft gegriffen an. Man muss aber sagen, Deutschland hat mit der Planung für diese Übungen schon vor 5 Jahren begonnen, also bevor Russland die gesamte Ukraine angegriffen hat. Und die Wehrbeauftragte der Bundeswehr, Eva Högel, hat heute auch noch mal betont, dass es nicht um Provokation gehen soll.
Diese Übung findet ja ganz bewusst auf einem Level statt, der nicht zur Eskalation beitragen soll, sondern es ist natürlich eine massive Präsenz. Das ist auch wichtig, ein deutliches Signal gegenüber Russland zu senden. Aber es soll eben auch abgewogen und differenziert sein.
Ja, so deutliche Präsenz, ne? Das heißt halt 10.000 Soldatinnen und Soldaten, aber es werden eben keine Angriffe geübt, sondern die Verlegung von Truppen zum Beispiel, die Sicherung des Luftraums, also Betankung im Luftraum, sowas. Und auch der Chef der deutschen Luftwaffe, Ingo Gerz, hat gesagt, das Ganze hat einen defensiven Charakter, hier wird Verteidigung geübt.
Diese Übung ist im Signal gegen niemanden gerichtet. Es ist ein Signal an uns, an innen gerichtet, in die NATO hinein, dass wir in der Lage sind, dieses Land und dieses Bündnis zu verteidigen.
Das war der Chef der Luftwaffe heute bei der Auftaktveranstaltung auf dem Militärflughafen Wunstorf. Das ist bei Hannover. Und Wunstorf, das ist das logistische Drehkreuz für diese Übung. Neben der Startbahn, da ist da zum Beispiel auch ein riesiges mobiles Lager für Flugbenzin aufgebaut worden.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, genau da wird es in den nächsten Tagen wahrscheinlich sehr, sehr laut werden. Also Ich habe das gerade ja hier schon mal abgespielt und man kennt es, glaube ich, auch. Ne? Dieser Lärm, wenn so ein Kampfjet irgendwie über einem fliegt, so in Entfernung hat man das schon mal gehört. Mit was rechnet man da auch im Rest des Landes?
Also die meisten Menschen in Deutschland werden von den Manövern nichts oder nur wenig mitbekommen. Es gibt 3 Übungsgebiete. Eins ist über dem Nordwesten, eins im Luftraum über dem Südwesten und eins im Osten. Und da werden dann auch in der Zeit, wo die Übungen stattfinden, wird der zivile Luftraum gesperrt. Deshalb eben auch mögliche Einschränkungen für den Flugverkehr. Aber in der Regel sollen die Übungen da in großer Höhe stattfinden oder über See. Es kann schon mal in einigen Gebieten passieren, dass Anwohnende was hören, weil es dann doch mal niedriger stattfindet oder auch ein Betankungsmanöver zu sehen ist. Manche finden das ja vielleicht auch interessant. Anders ist das an den Kampfflugzeugstandorten. Da kann es wohl schon wirklich laut werden. Da finden halt auch Starts und Landungen statt. Das ist in Schleswig-Holstein Jagel und Hohn. Und in Bayern ist das der Luftwaffenstützpunkt Lechfeld.
Eine der größten Luftwaffenübungen seit Jahrzehnten hat begonnen. Deutschland hat da die Führung. Der erste Tag lief ohne Komplikationen. Infos waren das von Aglaya Dane aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Diese Meldung, die klang wirklich krass. Jeder dritte junge Mann in Deutschland findet gelegentlich Gewalt gegen Frauen okay. Viele Medien haben das gestern so gemeldet. Wir bei Deutschlandfunk Nova hatten es auch in unseren Nachrichten. Hintergrund war eine Umfrage der Hilfsorganisation Plan International für junge Männer und Frauen in Deutschland. Und dann gab es direkt Kritik bei Twitter zum Beispiel. Diese Ergebnisse der Umfrage seien indifferenziert, also undifferenziert von Medien einfach so übernommen worden. Und außerdem die Frage, ist das überhaupt eine Umfrage? Ist das eine Studie? Was ist es eigentlich? Wir wollen uns das genau anschauen mit meiner Kollegin Katrin Kühn, die da ist. Sie ist Expertin für Umfragen und Studien und Wissenschaftsredakteurin beim Deutschlandfunk. Schön, dass du hier im Studio stehst.
Ja.
Es geht ja um eine Befragung mit dem Titel Spannungsfeld Männlichkeit. Themen waren die Rollenverteilung in Beziehungen zum Beispiel, der Umgang mit Gefühlen, mit Problemen, mit Selbstfürsorge und eben dann auch diese Frage der Gewalt gegenüber Frauen. Und dieses Thema hat ja gestern vor allen Dingen dafür gesorgt, dass diese Umfrage so in den Fokus gerückt ist. Aber vielleicht vorneweg nochmal, welche Ergebnisse gab es zu diesem Thema denn konkret, Gewalt gegen Frauen?
Ja, also wie du schon gesagt hast, das war wirklich eine breit angelegte Befragung. Da war Gewalt nur ein Themenfeld, also eigene Gefühle, Rollenverteilung in Partnerschaften, den Druck, den man spürt, sich irgendwie verändern zu müssen in seiner Rolle. Und so öffentlich geworden haben es dann wirklich zwei Zahlen geschafft in die Öffentlichkeit. Übrigens, interessant ist, diese Fragen hatten nur die Männer bekommen in der Umfrage und nicht die Frauen, die teilgenommen hatten. Und das war eben, dass ein Drittel der befragten jungen Männer, 34%, angegeben hatte, dass sie gegenüber Frauen schon mal handgreiflich werden, um ihnen Respekt einzuflößen. Und dass für jeden dritten befragten jüngeren Mann es akzeptabel war, wenn ihm beim Streit mit der Partnerin gelegentlich die Hand rausrutscht.
Wie repräsentativ ist das alles? Also kann man diese Ergebnisse einfach so verallgemeinern?
Ja, das ist eine super Frage, denn Repräsentativität ist ja ein ziemlich großes Wort, wo, wenn man das fällt, man ja denken könnte vielleicht, ja, das gilt jetzt für alle in Deutschland, also alle jungen Männer, deswegen ja auch so diese Reaktionen, wenn man das hört. Und eigentlich muss man aber genau schauen, was für eine Repräsentativität ist da genau gemeint. Also da gibt es nämlich viele verschiedene Formen. Und wer das gestern machen wollte, der konnte das lange auch nicht. Also die Umfrage selbst, die war erst ab dem Mittag online, dass man da reinlesen konnte. Und wenn man das dann machte, dann las man, es war eine Online-Umfrage und sie war repräsentativ fürs Alter, Nordwest-Ostdeutschland, also dass nicht alle nur in München wohnten zum Beispiel, und auch für den Bildungsabschluss, dass nicht alle nur Abi oder Hauptschulabschluss haben, aber nicht für alle Milieus, also alle Bevölkerungsgruppen und Einstellungen. Und das heißt dann eben nicht für alle jüngeren Männer in Deutschland. Ein bisschen überspitzt hat das der Politikwissenschaftler Kai Schulze von der TU Darmstadt bei Twitter geschrieben. Der hat dann gesagt, ja, zu was haben wir denn da eine Befragung? Und hat dann gesagt, wir haben eine Befragung, 900 Männer, die irgendwie in einem Online-Access-Panel gelandet sind, denken X über Männlichkeit. Das ist jetzt erstmal so nicht unwichtig, was die denken, aber es ist eben nicht für ganz Deutschland für diese Altersgruppe repräsentativ. Und es war ein Online-Panel übrigens, wo man auch ein bisschen Geld kriegt, wenn man da mitwacht, also die Umfragen beantwortet.
Ah ja, das ist auch gut zu wissen und auch, dass man mal jetzt eine Zahl hat, wie viele Leute das überhaupt waren. Und also das war schon mal eine sehr gute Einordnung. Du als Wissenschaftsredakteurin, du hast das ja sowieso immer auch auf dem Schirm und denkst das alles mit. Wie ist diese Nachricht jetzt zustande gekommen? Vorher lange als Nachrichtenredakteurin gearbeitet. Ist das denn eigentlich typisch, dass jetzt so eine Meldung auch ungefiltert an so einem Sonntag sich verbreitet?
Ja, dazu auch spannend. Also ich habe selbst wissenschaftlich auch zu dem Thema gearbeitet. Was sind Auswahlmechanismen und Kriterien für Nachrichten? Wann kommen welche Themen da rein? Und da gibt es tatsächlich einige wichtige Punkte, die da zusammenkommen an solchen Tagen. Also generell ist im Journalismus viel Druck im Kessel. Keiner will ein wichtiges Thema verpassen. Dann sind Redaktionen sonntags, feiertags dünner besetzt. Also man hat auch weniger Menschen, mit denen man mal diskutieren kann, was entscheiden kann. Dann machen das auf einmal andere Medien, größere Medien. Da kann es so einen Reflex dann geben. geben, oh, XY jetzt auch und dann ziehen wir nach. Und gestern ist auch wichtig, kamen die Vorabberichte ja eigentlich von den Funke-Zeitungen, die das heute berichten wollten, aber zwei Nachrichtenagenturen haben das dann aufgegriffen und nachts schon an die Nachrichtenredaktionen geliefert. Also als Rohmaterial für Redaktionen ist das ja wichtig, was von Nachrichtenagenturen kommt. Und das war dann schon so ein bisschen wie eine Adelung des Themas, obwohl man eben diese richtige Quelle noch gar nicht einsehen konnte. Wichtig auch, die größte Nachrichtenagentur in Deutschland, aber die hat das nicht gemacht, also ganz bewusst nicht, wie sie uns gesagt hat, wegen eben dieser Fragezeichen.
Hm. Welche Rolle spielt es auch, dass wir zum Beispiel auch in den vergangenen Tagen sehr viel über die Vorfälle bei den Shows von Rammstein gesprochen haben? Also hat man das irgendwie im Hinterkopf?
Ja, das spielt eine größere Rolle. Das heißt Themenfaktor, Themenkarriere, also das Thema Gewalt, Männlichkeit, das hat gerade einfach einen größeren Lauf. Da gibt's schon eine größere Debatte und bei sowas, da haben Themen einfach dann auch eine größere Chance, in die Öffentlichkeit zu kommen, als wenn sie so da alleine für sich aufploppen, ohne dass da irgendwer schon drüber diskutiert.
Jetzt ist die Frage, was lernen wir daraus? Also wenn Medien jetzt mit so einer Umfrage einfach so umgegangen sind, wie an diesem Sonntag?
Also für mich ist wichtig, dass es hier nicht drum geht, um diese Prozentzahl, was haben da wie viele Männer gesagt. Also das ist ein wichtiges Thema, Gewalt und Männlichkeit und Stereotype und was da passiert. Aber hier geht es jetzt drum zu diskutieren, wie ist das mit dem Vertrauen in Medien? Also wenn ich jetzt Nachrichtenberichte höre, lese oder auch schaue, dann will ich ja, dass das gut aufbereitet ist, dass das alles stimmt, dass ich vertrauen kann, dass das wer gut für mich macht. Und wenn man dann jetzt eben schaut und sieht, oh, diese Studie, das passt jetzt nicht so zu den Schlagzeilen, die ich da mitgekriegt habe, dann ist das ja nicht gut. Und da sage ich, das gilt unabhängig vom Thema. Also, weil sowas dann solche Sachen ausgenutzt werden können von anderen, dass Leute eben sagen, guck mal, die machen das gar nicht gut. Das könnte dann schlimmere Folgen haben, weil das gesamte Vertrauen dann halt so ein bisschen in Frage stellen können, wenn eben sowas passiert, dass der Umgang mit Quellen, dass da was durchrutscht, dass Regeln nicht beachtet werden.
Das ist sehr gut, dass du da nochmal so Awareness schaffst. Katrin Kühn aus der Wissenschaftsredaktion beim Deutschlandfunk über eine Befragung unter dem Titel Spannungsfeld Männlichkeit.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn nach der Impfung der Arm wehtut, dann ist das eine ziemlich typische Reaktion auf eine Spritze. Viele haben das erlebt bei einer Corona-Impfung zum Beispiel. Hält dann so ein, zwei Tage an, dass es da irgendwie so ein bisschen wehtut. Wenn man mit dem Finger drüber fährt, dann geht das wieder weg. Aber wenn der Arm nach dieser Impfung einfach zu Schmerzen beginnt und diese Schmerzen gar nicht mehr aufhören, wochenlang, monatelang, dann stellt man sich natürlich schon die Frage, habe ich jetzt einen Impfschaden? Für diejenigen, die diesen Schaden haben, ist das meistens sehr klar. Das gesundheitliche Problem ist ja quasi nach der Impfung aufgetreten. Es steht in einem zeitlichen Zusammenhang. Allerdings wird gerade von diesen Anträgen, die da auf Anerkennung von ihrem Impfschaden bei den Bundesländern gestellt werden, da werden nur sehr, sehr wenige anerkannt. Verena von Keitz aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Ist das für Betroffene frustrierend? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, auf jeden Fall, denn sie haben ja gesundheitliche Probleme. Ob es nun zum Beispiel starke Atembeschwerden sind, chronische Erschöpfung, Schmerzen oder ob jemand vielleicht auch einen Herzinfarkt hatte kurz nach der Impfung. Also es sind ja schwerwiegende Sachen und die im Alltag einschränken und vielleicht jemanden auch sogar berufsunfähig machen. Und wenn deine Probleme als Impfschaden anerkannt werden, dann bedeutet das in der Regel ja schon mal rein finanziell Hilfe. Also dass du zum Beispiel eine Rente erhältst oder Reha-Maßnahmen bewilligt werden oder sonstige Unterstützung.
Ja, aber auch natürlich, dass es so eine offizielle Anerkennung ist, dass der Struggle, den du hast, dass das wirklich eine klare Ursache hat.
Auf jeden Fall, das wünschen wir uns ja auch immer, ne, dass unsere Probleme einfach anerkannt werden. Und wenn eine offizielle Stelle dann sagt, nee, stimmt nicht, deine Probleme sind höchstwahrscheinlich nicht von der Impfung verursacht, sondern zufällig kurz danach aufgetreten, dann ist das einfach sehr schwer auszuhalten.
Ja, auf jeden Fall. Wieso werden denn so viele Fälle abgelehnt?
Weil dieser zeitliche Zusammenhang einfach nicht reicht als Beleg, dass eine Impfung die gesundheitlichen Probleme wirklich ausgelöst hat. Es kann, und das ist halt die Krux an der ganzen Sache, es kann wirklich in vielen Fällen einfach Zufall sein. Der Mediziner Bernhard Kleiser, der begutachtet in Bayern solche Anträge auf Impfschäden. Und er sagt im Interview mit der Zeitung Die Zeit, dass er zunächst überprüft, ob es eine statistisch nachweisbare Häufung dieser Beschwerden gibt, die beschrieben werden, oder ob die Zahlen denen entsprechen, wie es in der Bevölkerung sowieso zu erwarten wäre nach einer Impfung. So hat sich ja übrigens dann auch recht schnell zu Beginn der Impfkampagne gezeigt, weil man es genau überwacht hat, dass die mRNA-Impfungen, vor allem bei jungen Männern, zum Beispiel Herzmuskelentzündung auslösen konnten. Oder dass dieser Vektorimpfstoff von AstraZeneca die seltenen, aber gefährlichen Thrombosen hervorgerufen hat. Aber in vielen anderen Fällen gibt es eben keine Häufung und auch keine Hinweise, dass die Impfung Verursacherin ist für sowas.
Aber man kann das natürlich total verstehen, dass jemand, der solche gesundheitlichen Einschränkungen erlebt, nach einer Impfung, dass der das nicht gut annehmen kann, ne?
Ja, ganz klar. Und vor allem deshalb, weil, wenn man jetzt mal in die Neurowissenschaft guckt und schaut, wie unser Gehirn funktioniert, unser Gehirn ist einfach so gemacht, dass es bei allem, was uns passiert, wirklich nach Mustern sucht und nach kausalen Zusammenhängen, vor allem bei negativen Ereignissen, also wenn uns dooferweise ein Hund ins Bein gebissen hat, dann wollen wir natürlich verhindern, dass uns das nochmal widerfährt.
Ja.
Und deshalb ordnen wir alles, was vor dem Hundebiss irgendwie passiert ist, danach ein, ob es mit dem Hundebiss im Zusammenhang stehen könnte.
Ah, okay. Das heißt, wenn wir vielleicht, ich weiß nicht, der Hund hat vielleicht laut geknurrt oder
genau,
sowas.
Genau, das ist ja überlebenswichtig. Und das ist in diesem Fall dann natürlich auch sinnvoll, weil das Knurren dann wirklich von dem Hund kam. Und dass wir mit allen Sinnen wahrnehmen wollen, ob irgendwo Gefahr lauert. Und dementsprechend merken wir uns, wenn es irgendwo laut knurrt, dann sollten wir besser nicht in die Richtung gehen. Und dieses Konzept, das steckt so tief in uns drin, nach solchen Mustern zu suchen, in jedem Zusammenhang, dass wir viel öfter Kausalitäten vermuten, als wirklich existieren. Also wenn jetzt gleichzeitig der Hahn kräht, ne, dann hat das mit dem Hund ja nicht so viel zu tun. Weil wir die Umgebung einfach abscannen nach allem, was zeitlich mit einem Ereignis in Zusammenhang steht. Wir können einfach nicht anders. Und wenn wir jetzt gerade nochmal auf die Impfung gucken, bei der deinem Körper etwas verabreicht wird, das ja dann auch noch eine Immunreaktion auslöst, da ist es einfach nochmal schwieriger, das nicht zu verknüpfen.
Ja, und es ist ja auch wahrscheinlich ziemlich schwer, Menschen mit Statistik irgendwie denen vermitteln zu wollen, hier guck mal, deine gesundheitlichen Probleme haben nichts mit der Impfung zu tun.
Ja, und deshalb bekommt die Behörde, für die der Gutachter Bernhard Gleiser zum Beispiel aus Bayern arbeitet, doch auch viele wütende Briefe und Anrufe, wenn Anträge abgelehnt worden sind. Aber er sagt, er kann das verstehen, dass sich die Menschen ärgern, weil er eben auch weiß, dass es schwer zu vermitteln ist, dass bestimmte Beschwerden nach der Impfung genauso häufig auftreten wie sonst in der allgemeinen Bevölkerung.
Unser Gehirn ist halt so, bringt uns dazu, Ursachen zu vermuten, wo vielleicht gar keine sind. Warum das eine wichtige Rolle spielt, auch beim Thema Impfschaden durch eine Corona-Impfung, das hat euch Verena von Kaltz aus dem Deutschlandfunk Nova-Team erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Über Gefühle sprechen, das muss nicht sein. Das sagen über 50% der Männer zwischen 18 und 35 in Deutschland. Probleme löse ich und zwar alleine, ohne Hilfe. Das sagen sogar noch mehr als 2/3 in dieser Altersspanne. Das sind Zahlen von der neuen Befragung Spannungsfeld Männlichkeit von der NGO Plan International. Hatten wir vorhin schon mal, haben wir uns angeschaut. Da ging es um das Thema Gewalt gegen Frauen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich. In Deutschland haben aber eben sehr, sehr viele Männer noch ein sehr traditionelles Bild von Männlichkeit. Und genau das wollen wir uns jetzt anschauen. Wieso das zu Problemen führen kann, das erklärt uns jetzt Deutschlandfunk Nova Reporter Jan Dahlmann. I am a lone wolf.
I always was and will be. I am a lone wolf. So haben sich viele Männer in unserer Gesellschaft schon immer gesehen. Und das ändert sich anscheinend nicht so schnell. Die aktuelle Umfrage von Plan International zeigt, viele Männer wollen Probleme lieber alleine durchstehen und auch nicht darüber reden. Ach, das wird schon wieder, das krieg ich schon hin. Das sind so Gedanken, die die meisten Männer kennen. Und auch Björn Süfke kennt das, denn er ist Männertherapeut. Und dieses Verhalten geht schon im Alltag los.
Da könnten wir nur das Beispiel Zahnarzt sagen. Wenn Sie Zahnschmerzen haben, nicht zum Zahnarzt oder zur Zahnärztin zu gehen, wird das Problem nicht besser machen. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Und das gilt natürlich, egal ob es Rücken ist oder ein psychisches Problem. Und da sind dann eben so Zahlen, die wir auch kennen, wie viel länger Männer brauchen, wenn sie wirklich ein Symptom auch schon bemerkt haben, sich noch professionelle Hilfe zu holen als Frauen.
Aber warum ist das so? Ich meine, wenn ich ein gesundheitliches Problem habe und damit nicht zu einer Expertin gehe, dann ist das ja total leichtsinnig. Oder wenn es mir schlecht geht und ich darüber nicht mit meinen FreundInnen spreche. Sind Männer einfach zu stolz, sich Hilfe zu suchen? Oder haben Männer einfach Angst, dass das vielleicht als Schwäche gesehen wird? Dieses Bild vom starken, emotionslosen Mann, der seine Probleme selbst in den Griff bekommt, ist von uns Menschen selbst konstruiert. Das sagt Björn Süfke.
Was natürlich damit zusammenhängt, dass diese ganzen Vorstellungen sehr stark in uns eingraviert sind. Also geschlechtliche Sozialisation ist eben etwas, was wir von Kindesbeinen an aufnehmen, was wir auch aus allen Kanälen unbewusst aufnehmen. Und deswegen ist es eben sehr, sehr stark verinnerlicht und ja auch ein bisschen schwerer veränderbar.
Es ist ja auch nicht so, als wären Männer biologisch nicht dazu in der Lage, über Gefühle zu reden oder dass Männer das generell gar nicht wollen. Aber es wird Jungs eben schon sehr früh vorgelebt, dass Jungs und Männer sowas nicht machen. Und das ist nicht gesund. Genau darüber hat der Schauspieler und Satiriker Schlecki Silberstein mal in unserem Deutschlandfunk Nova Deep Talk Podcast gesprochen.
Meine These ist zumindest, dass allein schon eine durchschnittlich intensive männliche Sozialisation auch ein ganz hohes Gesundheitsrisiko, gerade was mentale Gesundheit angeht, in sich birgt, weil eben dieses Thema Probleme zulassen, aber auch gerne sich mit sich selber auseinanderzusetzen und zwar über die Schwäche und nicht über die Stärke, da sind Männer einfach nicht so gut mit drin und ich glaube, dass man dann sehr viel in sich reinfrisst und diese Belastung, also diese Fassade, die man mit sich rumschleppt, das führt halt buchstäblich dann einfach zu gesundheitlichen Komplikationen.
Diese Stereotype, dass Männer nicht über ihre Gefühle reden wollen, sind ein Teil der patriarchalen Strukturen, in denen Männer immer stark wirken müssen. Unter patriarchalen Strukturen leiden also auch Männer. Erst als Schlecki Silberstein wegen Depressionen in eine Klinik gegangen ist, hat er gemerkt, was es eigentlich heißt, über Gefühle zu sprechen und wieso ihm da diese typischen männlichen Eigenschaften gar nicht immer helfen.
Wir Typen, wir waren halt einfach total reserviert und auch was so gerade so die Gespräche untereinander anging, das fand ich eigentlich das Skurrilste. Wir haben uns da ja getroffen, weil wir sozusagen alle ein ähnliches Kreuz zu schleppen haben. Und es hat total lange gebraucht, bis wir Typen in der Klinik auch warm geworden damit sind, dass wir über unsere Gefühle reden. Und zum Schluss war es cool und am Schluss waren es die besten Gespräche. Aber es hat, gerade auch wenn zum Beispiel neue Jungs nachgekommen sind, man musste die dann halt erstmal einarbeiten und denen erklären, das ist okay und das tut ganz gut.
Und dass sowas für Männer nicht so einfach ist, ist ja auch völlig klar. Nur weil wir in den letzten Jahren häufiger über Geschlechtergerechtigkeit oder toxische Männlichkeit sprechen, verschwindet ja nicht plötzlich das Männlichkeitsbild, das über Jahrhunderte gewachsen ist. Deshalb ist es auf der einen Seite sinnvoll und hilfreich, wenn wir uns alle kritisch hinterfragen, was bin eigentlich wirklich ich und was wurde mir so von der Gesellschaft beigebracht? Für größere Veränderungen reicht das aber nicht, sagt der Psychologe und Männertherapeut Björn Süfke.
Wir müssen einfach Geschlechterrollen, Geschlechterstereotype viel, viel früher reflektieren mit Jungen, mit Mädchen. Wir müssen diese Themen in die Grundschulen, in die Schulen tragen. Wir müssen diese Themen in die Fortbildung von Erzieherinnen und LehrerInnen tragen. Wir müssen einfach viel, viel früher anfangen zu verhindern, dass solche Ergebnisse rauskommen.
Denn wenn wir schon viel früher lernen, es ist okay, offen über unsere Gefühle zu sprechen und es ist auch okay, uns Hilfe zu suchen bei Problemen, dann haben wir ein viel gesünderes Männlichkeitsbild. Aber bis sich sowas nachhaltig ändert, das dauert eben noch sehr, sehr lange. Dafür brauchen wir in unserem Umfeld männliche Vorbilder, die genau das machen und die zeigen, Gefühle gehören dazu. Immerhin, wenn 50% nicht über ihre Gefühle reden, dann gibt's auch 50%, die das schon tun. Trotzdem zeigt die Umfrage, wir sind immer noch ganz am Anfang. Richtige Veränderungen werden wahrscheinlich noch einige Generationen dauern.
Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann war das über die Frage, warum es gut ist für Männer, wenn sie über ihre Gefühle sprechen sollten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich war am Wochenende in Berlin unterwegs. Das erzähle ich euch jetzt nicht, einfach um euch von meinem Wochenende zu erzählen, was, by the way, sehr schön war. Ich erzähle euch das deshalb, weil es einfach überall geklebt hat. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder hier in meiner Heimatstadt bin. Ich habe es geschafft, mich zu lösen von diesem ganzen klebrigen Zeug da auf dem Bürgersteig. Es klebt wirklich überall. Viele Straßen sind betroffen und zwar geht es um die Blattläuse. Vielleicht klebt ihr auch irgendwo fest oder so. Ich weiß es nicht genau. Dieses ganze Klebezeug in Berlin, es sitzt im Baum. Und zwar die Blattlaus, sie überzieht gerade alles. Aber warum macht sie das? Wieso gerade jetzt? Warum ist alles in Berlin und Umgebung voll mit diesem klebrigen Zeug? Habe ich vor der Sendung drüber gesprochen mit Dirk Ehlert. Er ist in Berlin bei der Senatsverwaltung für Naturschutz. Und ich wollte von ihm wissen, ja, wer ein Auto hat, wird wahrscheinlich gerade ordentlich fluchen, oder? Oder auch wenn man mit dem Fahrrad, man hat es irgendwo geparkt, der ganze Sattel klebt und so. Was ist das für ein Zeug?
Also streng genommen ist es sogar Kot von Blattläusen, sogenannter Honigtau. Blattläuse gibt es ja schon seit Jahrmillionen. Die sind auch wichtig, übrigens auch für uns Menschen. Gut, nicht für die Autos, aber grundsätzlich zum Beispiel für Ameisen, für Bienen, für Wespen und Co. Und die haben halt Ausscheidungen, Blattlauskot. Also man nennt es auch Honigtau. Und der fällt runter und der ist ziemlich süß. und der klebt und das bildet jedes Jahr natürlich auch dann diese Hinterlassenschaften auf den Autos. Das Besondere in diesem Jahr ist, dass es hier im Osten Deutschlands seit langer Zeit nicht geregnet hat. Seit nunmehr fast 7 Wochen ist es trocken. Und genau in dieser Zeit tropfen die Blattläuse besonders viel, was teilweise auf den Straßen schon als richtige klebrige Schicht auffällt.
Ja, das sieht so aus, als müsste da jemand mal feucht durchwischen, ehrlich gesagt. Oder auch die Autos, als müssten die alle mal dringend in die Waschanlage. Aber wieso scheiden diese Blattläuse gerade das Zeug aus?
Die Blattläuse scheiden das aus, weil sie sich vom Pflanzensaft ernähren. Die töten aber die Pflanzen nicht. Die fressen auch keine Blätter auf. Und viele, viele Kleininsekten sind von diesen Blattläusen abhängig. Zum Beispiel Ameisen. Die halten sich geradezu die Blattläuse. 60% der Nahrung der Ameisen ist dieser Honigtau. Die nehmen das also, um sich selber zu reproduzieren. Eigentlich was ganz Natürliches, was ganz Tolles, fällt auch sonst nicht auf, wenn es zwischendurch regnet und weggespült wird.
Liegt es denn auch an der Hitze? Die hast du ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Oder wieso gerade jetzt?
Ja, die sind immer aktiv. Blattläuse gibt es seit Urzeiten. Und immer wenn es warm wird im Frühjahr, gehen die Blattläuse nach oben, klettern in die Bäume und ziehen Pflanzensaft aus den jungen Trieben raus. Das ist auch in Ordnung, das sollen sie auch tun und können sie auch tun und etliche andere Insekten leben davon.
Die ernähren sich davon?
Blattläuse ernähren sich von Pflanzensaft und geben hinten Honigtau raus. Übrigens, wir Menschen stehen eigentlich auch auf diesen Honigtau. Eigentlich nicht, natürlich nicht auf den Autos, aber zum Beispiel der Waldhonig besteht fast ausschließlich aus Honigtau, also eigentlich Abfallkot von den Blattläusen.
Wir könnten diesen Honigtau essen, verstehe ich dich richtig?
Das ist absolut richtig. Könntest es machen. Sieht ein bisschen komisch aus, wenn du deine Zunge auf die Frontscheibe legst. Aber ja, in Berlin würdest du vielleicht auch gar nicht auffallen.
Das ist in der Tat möglich. Vielen Dank für die Erklärung. Wir haben auf jeden Fall geguckt, warum klebt das gerade so auf der Straße? Was ist da los? Es ist die Blattlaus und das, was aus der Blattlaus hinten rauskommt. Infos waren das von Dirk Ehlert aus Berlin, aus der Senatsverwaltung für Naturschutz. Da ist er nämlich zuständig. Danke dir.
Gerne wieder.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.